Track 7.
Das letzte Lied des Kanarienvogels. An den Ruhrpott, während seiner großen Flucht vor den Kohleminen. Die Erde ist eine Schlange. Die Häuser, schwebende Sommersprossen. Die Erde häutet sich und geht weiter. Bevor sie uns Zeit für einen schnellen Abschied gibt, bevor wir den Ortszyklus verstehen, bevor die alten Bäume, die wir töteten, uns vergeben. Und bevor wir einen Garten anlegen, der das Gedächtnis vor seinem Untergang schützen kann. Häuser treiben in der Leere auf dem Wasser. Die Narben der Erde heilen nicht. Die Narben, die wir furchten, als wir einer Lust auf Zerstörung folgten, als wir das Metall genossen, während es auf die Erde fiel, und als wir tief nach unten gingen. Egal wie blau der Himmel ist, wird er nicht auf ein rußiges Fenster reflektieren. Egal wie warm die Erde ist, wird sie die Rose nicht vor dem Ersticken retten. Egal ob aus Beton oder Karton sie sind, werden die Häuser weder fliegen, noch dem wütenden Erdinnern standhalten. Aus der Unterseite, die wir mal herausforderten, kocht ein alter Zorn von unten herüber. Wir versuchen, Frieden mit dem Ort zu schließen, aber die Zeit wird weder die Flammen löschen, noch die Kohle in die Tiefe zurückschicken. Die Zeit ist ein schwerer Zeuge der Verluste. Wir sind jedoch nicht gut darin, aufzugeben. Die Zeche wurde zu einem Museum, die Metalltürme zu einem neuen Gesicht des Ortes. Und wir kämpften, damit die Erde nicht zusammenbricht. Aber die Häuser verschwinden. In den tiefen Adern des Drecks liegt der Schreck. Die Zeit geht nicht zurück. Und ändert sich auch nicht. Selbst wenn wir ein neues Gedächtnis für Dinge schaffen, die Erde, die Kohle, den Schmutz und die Menschen. Aber was ist die Schuld der Kinder, die das Wort Mine noch nicht buchstabieren können? Was ist die Schuld derjenigen, die dachten, dass die Zeche eine Reise unter die Haut der Erde sei? Was ist die Schuld derjenigen, deren Erbe Häuser waren, die vom Abgrund verschluckt werden. Wir fallen und können nichts tun, außer das Nichts ein wenig zu verzögern. Wir fallen, aber können die Bergarbeiter dazu bringen, nicht mehr zu graben, hier oder da, oder in einer Handvoll Erde, die leidet, während sie in die Tiefe geht. Wir können uns bei den Städten entschuldigen, die wir auf tödlichen Wetten aufbauten. Wir können erzählen, und die Zeche wird zu einem Museum für das, was wir begangen, und unsere Städte werden zu Städten, die Kriege und fieberhaftes Graben überlebten. Aber irgendwo hören wir die Metallgeräusche, dann schließen wir die Ohren, ohne zu bemerken, dass der Kanarienvogel nicht mehr singt, ohne den Zorn der Erde zu sehen, den Zorn, der sich erweitert aus einem tiefen Schacht in Ferne bis zu sicheren Städten.
Wir wollen weiter. Die Aussicht oder die Bank hinter uns lassen und uns mit dem beschäftigen, was wir nicht sehen können. Mit dem, wo niemals mehr Licht hingelangt. Den vom Bergbau übrig gebliebenen unterirdischen Räumen, Untertage. Vom Aussichtsplatz führen verschiedene Wege weiter. Wir wollen einen ganz bestimmten nehmen. die steile Treppe im Rücken. Nehmen Sie bitte den Kiesweg links von Ihnen. Spazieren Sie gemütlich los, entlang des jungen Wäldchens. Bleiben Sie auf dem Weg, folgen Sie seiner sanften Kurve. Sie kommen bald zu einer Weggabelung, an der vor Ihnen zwei große Betonarchitekturen auftauchen. Die ehemaligen Kühltürme des Bochumer Vereins. Von dort leite ich Sie weiter. Auf Ihrem Weg dorthin hören Sie Teile unseres Gesprächs mit Katharina Markova, einer Künstlerin, die über viele Monate hinweg täglich in den übrig gebliebenen Schächten gearbeitet hat. Sie hat die unterirdischen, verlassenen Gänge und Löcher durchwandert, die den Westpark durchziehen. Hier, direkt unter uns. Kaum bekannte Räume und Wege unter Tage, die durch kleine Schlupflöcher im Boden zugänglich sind. Erinnern Sie sich an die Klänge, die Sie zwischen den einzelnen InterviewpartnerInnen gehört haben? Es sind die Gesänge der unterirdischen Gänge aus dem Innenleben des Westparks, die Katharina bei ihren Touren aufgenommen hat.
Also dieses Projekt hat gestartet eigentlich mit meinem Interesse an dem Boden, aber nicht aus irgendwelcher nationalen Perspektive und dem Boden, was da auch sehr so reinsteckt, aber mehr so aus geowissenschaftlicher und biologischer Perspektive. Und dann kam es aber zu dem Paradox, dass ich irgendwie sehr naiv dachte, dass ich, wenn ich im Boden so drinnen würde, dass ich dann mehr den Boden verstehen kann. Und genau, und dann hat einfach diesen Projekt gestartet, dass ich durch ein Treffen mit einem jungen Mann, der aus dieser Community ist, für diesen unterirdischen Räumen. Genau, dann habe ich einfach die Möglichkeit gehabt, durch dieses sehr konkretes Loch im Westpark durchzugehen. Und genau, das war der Startpunkt. Und dann habe ich dazu eine performative Installation vorbereitet. Und dann performative Teil wurde im Westpark irgendwie gemacht, bei dem Eingang in das Loch.
Sie sind nun an der Weggabelung. Vor Ihren Augen, zwischen den Bäumen, zeichnen sich zwei große, trichterförmige Betonarchitekturen ab. Das waren mal die Kühltürme des Stahlgusswerkes Bochumer Verein. Gehen Sie links, den breiten Kiesweg entlang, der mittig von Birken gesäumt ist. Sobald Sie an der großflächigen Weggabelung ankommen, von wo ein Weg nach rechts abwärts führt, warten Sie kurz. Ich leite Sie gleich von dort weiter.
Also diesen Begriff Loch, ich benutze es jetzt. Für mich ist es natürlich diese offene Stelle, wo man dann so reingeht in diesen Boden, ja, im Anführungszeichen. Aber es ist dann auch... Also wenn ich jetzt so weiter vielleicht Loch benutze, dann ist es mehr so für diese ganzen Räume, die da so hinter diesem Eingang auch sind. In diesen unterirdischen Räumen, ich habe da sehr viel Zeit verbracht, so mehrere Monate bin ich da fast jeden Tag gewesen. Und durch diesen Tunnel bin ich da so immer gegangen. Und ich hatte auch dort so mehrere Begegnungen gehabt. Maus habe ich da mehrmals getroffen. Es war im Frühling auch so Schmetterlinge oder so. Und dann waren da auch tatsächlich sehr schöne Objekte.
Nur wenige Meter von hier entfernt ist übrigens das Loch, von dem Katharina erzählt. Folgen Sie weiter den Kiesweg.
Genau, ich habe dann mehr so nachgedacht, wie kann ich dieses Loch irgendwie in Erscheinung bringen. Das war für mich diesen Moment des Erscheinens, dass man so ahnt, dass man etwas gesehen hätte, aber in den nächsten Moment verschwindet es wieder. Und das ist für mich sehr diesen Moment im Loch, wo ich erstes Mal das Analogkamera benutzt habe, mit dem Blitz, wo ich dachte so, wow, ich verstehe jetzt diesen Raum, aber dann war ich mehr blind. Dann habe ich noch weniger gesehen als vorher durch dieses Blitz und in den nächsten Moment habe ich es weiter sowieso nicht verstanden, weil irgendwie schon so räumliche Wahrnehmung in dem Loch selbst ist sehr anders, die Akustik ist da sehr anders. Und dann war auch sehr großes Unterschied, ob ich ins Loch rein gegangen bin in der Nacht oder in dem Tag. Weil es macht schon sehr viel so psychologisch, ob ich dieses Licht am Ende sehe, wo ich rauskomme oder nicht. Und dann natürlich diese kompakte Dunkelheit in dieses Loch. Es ist schon etwas, wo ich das Gefühl habe, dass irgendwie da so Grenzen verschwinden.
Sie sind an der Weggabelung angekommen. Und? Haben Sie schon ein Gefühl für die Löcher und Tunnel unter Ihren Füßen? Können Sie die Veränderungen wahrnehmen, die hier stattgefunden haben? In einiger Entfernung vor Ihnen können Sie eine hohe, mit Graffiti bemalte Wand erkennen. Heute, im Mai 2021, steht dort der Schriftzug »Rassismus tötet«. Im Andenken an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau 2020. Dort stehen auch die Namen der Ermordeten. Nehmen Sie bitte von hier den leicht abwärts führenden Weg. Ein Augenmerk zur Orientierung ist der herausragend hohe ehemalige Wasserturm, der vor Ihnen am Horizont steht. Folgen Sie diesem Weg hinunter in den unteren Parkteil. Er führt Sie entlang der Mauer, um eine Ecke bis über eine kleine Brücke weiter in Richtung des hohen Wasserturmes. Wir nähern uns der Ruhrtriennale von der Rückseite der Jahrhunderthalle. Sie gelangen so an eine weitere Weggabelung, von wo aus eine Treppe einige Stufen hinabführt. Von dort führe ich Sie in wenigen Minuten weiter.
Diese Frage der Sichtbarkeit ist dann die Frage nach dieser überbelichtete Sichtbarkeit. Die Frage, ob es in dieses Licht dann nicht mehr nur so verschwindet. Genauso dieses schimmernde Licht von Glühwürmchen verschwindet in der Licht von der Stadt zum Beispiel, weil es ist dann nicht möglich, in diese überbelichtete Umgebung diese andere Lichtquellen zu sehen. Und das frage ich mich so, wo es dann noch mit dieses Wissen, wo man dann noch so handeln kann, verbindet ist und wo nicht. Diese Perspektive, die hier jetzt so im Ruhrgebiet zum Beispiel herrscht, dass die Wasserpumpen bis Ewigkeit arbeiten müssen oder sowas, einfach diese Perspektive der Ewigkeit, das ist eigentlich sehr kranke Perspektive schon, finde ich. Weil einfach Ewigkeit, das ist so unendlich. Ich weiß es nicht, was das bedeutet tatsächlich, so dass die Wasserpumpen ewig jetzt im Laufe sein müssen. Da irgendwie in dieser Perspektive irgendwelches Modus Richtung Verantwortung zu bekommen, finde ich sehr schwierig. Was für mich da so wichtig ist wahrscheinlich, ist da nicht so diese Verantwortung irgendwie an jemanden anderen zu verschieben, aber mehr so einfach fähig sein zu kommunizieren, einfach auch mit den Menschen, aber auch mit der Umgebung zu kommunizieren.
An der Weggabelung angekommen, führt zwischen zwei rostigen Stahlwänden eine Treppe hinunter. Vor Ihnen ragt der Wasserturm in den Himmel. Gehen Sie die Stufen herunter und weiter geradeaus. Der Weg führt Sie zwischen dem langen Ziegelbau zu Ihrer Linken und den beiden Kühltürmen zu Ihrer Rechten entlang. Wenn Sie am Ende des Ziegelbaus angelangt sind, folgen Sie dem Weg nach rechts, entlang der modernen Metallfassade des Pumpenhauses und weiter um dessen Ecke nach links.
Dann hat diese Spekulation eigentlich angefangen, ob diese Orte, die eigentlich krass an den Kollaps uns erinnert, also industrielles Kollaps oder auch vielleicht so, dass die Fabrik irgendwie zu ist und nicht mehr produziert wird. Also ist es irgendwie Ort, an welche so an diesem Kollaps der Produktion krass erinnert tatsächlich. Und nicht in diesem positiven Sinne wie Jahrhunderthalle, dass es so krass ein Monument der Produktion ist, aber eigentlich ist es voll so vergessenes Ort irgendwie. Da ist schon die Frage, ob es dieses Ort von irgendwie nur diesem Pessimismus ist oder ob es genau eigentlich nicht Ort des Potenzials ist oder fast so Widerstands, dass man sie da so trifft und irgendwie so unterschiedliche Pläne vorstellen kann. Und dann habe ich da angefangen zu spekulieren, dass es eigentlich voll so potenzielles Ort ist, wo man eigentlich unterschiedliche Sachen machen konnte.
Sie kommen auf den Platz des Wasserturmes. Wir gehen an ihm vorbei, weiter geradeaus. Wir nähern uns der Ruhrtriennale. Sie befinden sich am Ende unserer gemeinsamen Reise. Links um das Gebäude herum liegt der Eingang zur Jahrhunderthalle. Auf seinem Vorplatz eine Mondlandschaft. Das Buch der Lyrikerin Lina Atfa, deren Gedicht Sie auf der anderen Seite des Westparks gehört haben, können Sie übrigens dort in einer kleinen Festivalbibliothek entdecken. Das war Zwischentage. Schön, dass Sie dabei waren. Wir wünschen Ihnen einen schönen weiteren Besuch der Ruhrtriennale. Ach ja, und können Sie sich noch erinnern an den Anfang? An die Wende im Bahnhof Gelsenkirchen?